Moin, ganz kurze Vorabinfo. In der Vorstellung und teilweise im Gespräch habe ich Sophia leider falsch angesprochen. Bitte beachte, dass Sophia sich als nicht binär definiert. Das ließ sich leider im Schnitt nicht mehr korrigieren und wurde von mir in der Vorbereitung nicht ordentlich gemacht. Danke, Sophia, für den sehr freundlichen und kurzen Hinweis und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Heute habe ich mir mal wieder eine Expertin eingeladen, und zwar Sophia Goldhammer. Sophia Goldhammer hat die Agentur für Barrierefreiheit gegründet und in der Episode sprechen wir genau darüber. Wie laufen die Prozesse in ihrer Agentur? Was zeichnet die Mitarbeitenden aus? Was ist überhaupt Barrierefreiheit und was ist digitale Barrierefreiheit? Und wir sprechen darüber, wie du deine eigene Webseite barriereärmer gestalten kannst und wir erfahren, welche Herausforderungen die Agentur von Sophia aktuell am meisten entdeckt, welche Fehler passieren am häufigsten bei ihren Kundinnen. Und ich freue mich jetzt sehr auf dein Feedback zu der Episode und wünsche dir dabei ganz viel Freude.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Im Nerdcafé-Podcast geht es meistens um WordPress, um Hosting, um Backups, um alle Themen, die dich interessieren, wenn du mit deiner Webseite starten möchtest. Und seit 2025 lade ich mir auch regelmäßig verschiedene ExpertInnen ein, um einfach über meinen eigenen Tellerrand zu schauen und in die Welten der ExpertInnen eben einzutauchen. Und heute zu Gast ist Sophia Goldhammer. Die Sophia ist Gründerin der Agentur für Barrierefreiheit und testet mit ihrem Team die Websites der Kundinnen von denen. Darüber sprechen wir gleich. Das Besondere, in ihrem Team arbeiten Menschen mit Behinderungen, also genau die Zielgruppe, die die Webseiten ja dann auch bedienen können und wahrnehmen können wollen. Wie das überhaupt abläuft, was Barrierefreiheit in Webseiten bedeutet, alles dazu tauschen wir uns gleich aus. Und auch ganz witzig, wir beide kennen uns über Inga, die auch noch hier zu Gast sein wird, und haben uns auf der Republika in Hamburg kennengelernt. Moin Sophia, schön, dass du da bist.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Ich würde total gerne noch...
Habe ich was vergessen?
Ja, nein, also hast du nicht. Das war eine ganz fabelhafte Vorstellung und ich würde es nur gerne noch mal so formulieren, dass wir uns als Fokusgruppe für Barrierefreiheit verstehen und wir zwar heute auch über Websites sprechen werden, aber wir sozusagen auch sehr, sehr gerne auf alles andere gucken. Also auch wenn es nur Texte oder Bilder sind oder Veranstaltungen oder auch Häuser und Gebäude, genau.
Ja, sehr gerne. Bevor wir da in das Thema einsteigen, habe ich so eine kleine... Naja, ich messe mich natürlich an den Großen, am Fest und Flauschig Podcast und die haben mir das als Vorbild gemacht, die Playlist. Es gibt eine Playlist, in die jeder, der hier zu Gast ist, ein Lied reinlegen darf und ich werde das auch immer machen und so hoffe ich, dass im Laufe der Zeit die Playlist einfach wächst und vielleicht auch nochmal, ja, spannend wird. Und deswegen wäre jetzt meine Einstiegsfrage, hast du denn einen Song, der dich irgendwie in den letzten Wochen begleitet hat, beschäftigt hat, der dir vielleicht nah gegangen ist und wenn ja, welcher wäre das denn?
Das ist eine total schöne Frage, weil ich Musik total gerne dafür nutze, mich bewegen zu lassen. Und ich würde aber auf einen zurückgreifen, den ich einfach seit einer ganzen Weile schon immer wieder hören kann und den ich auch immer wieder gerne höre und das ist Warum Darum von Käthe.
Und warum darum hat er dich jetzt so beschäftigt?
In dem Lied geht es um die Frage, warum die Sängerin eigentlich in ihrer eigenen Psychotherapie über die Probleme des Partners sprechen muss. Und sie sich sozusagen fragt, warum sie eigentlich Probleme von anderen löst oder sich sozusagen Gedanken macht um Probleme von anderen. Und ich finde, das greift einfach unglaublich gut diesen Moment von Barrierefreiheit auf. Genau, also warum muss ich mir eigentlich Gedanken über dich machen? Und ich finde, es gibt ganz viele Antworten dazu, aber eben auch, warum kannst du dir nicht selber Gedanken dazu machen? Genau, also auch diese Frage immer noch mal an unser Zielpublikum zum Beispiel zurückzustellen.
Ja, cool. Mein Song ist ganz anders, aber irgendwie macht er mir sehr, sehr viel Spaß in letzter Zeit. Ich tanze da irgendwie in meinem Büro, in meiner Wohnung dazu rum. Und der ist von Nina Chuba, White Berry Lele. Kennen wahrscheinlich viele, aber irgendwie finde ich ihn richtig cool und höre den mindestens einmal am Tag. Nein, vielleicht nicht ganz, aber oft, sehr oft.
Aber ich kann es verstehen, genau. Manchmal braucht es eben was, was einem so ein bisschen die Hüftbeweglichkeit gibt.
Ja, genau. Wir haben ja gerade schon gelernt, oder ich habe es im Intro gesagt, du hast die Agentur für Barrierefreiheit gegründet. Und das finde ich an sich sehr spannend. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Davor wollte ich aber nochmal über das Thema digitale Barrierefreiheit sprechen. Du meintest zwar gerne generell, aber lass uns gerne mal einsteigen mit der digitalen. Und vielleicht magst du mal sagen, was heißt denn für dich digitale Barrierefreiheit?
Digitale Barrierefreiheit ist ganz platt formuliert die Möglichkeit für alle, das Internet oder elektrische digitale Endgeräte zu nutzen. Und mit alle meine ich eben auch nicht nur explizit Menschen mit Behinderungen, sondern Menschen, die sich in besonderen Situationen bewegen, die entweder kein Internet haben, schlechtes Internet haben, die alt sind oder so jung sind, dass sie zum ersten Mal damit umgehen, dass es Menschen nutzen können, vor allem gleiche Anwendungen nutzen können, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Genau, und wenn wir dann noch sozusagen den Blick weitermachen auf Menschen mit Behinderung, dass man ein Handy auch mit einer Hand bedienen kann, dass man es eben auch blind bedienen kann oder sehbeeinträchtigt bedienen kann, dass man es auch bedienen kann, wenn man Texte nicht lesen kann und so weiter. Das würde für mich sozusagen digitale Barrierefreiheit bedeuten. Und was wir jetzt in unserer Arbeitserfahrung rausbekommen haben, die Quintessenz ist eigentlich, dass man auch davon ausgehen kann, dass es Leute bedienen können, die technisch nicht affin sind. Also die von Tuten und Blasen sehr, sehr wenig oder gar keine Ahnung haben.
Ja, das finde ich super. Kurzes Stichwort, schlechtes Internet. Mach vielleicht mal deine Kamera aus, weil manchmal hier der Ton so ein bisschen nachhängt und es kann durchaus am Bild liegen. Also für die Zuhörenden, wir nehmen hier mit einem Tool auf und sehen uns zwar, aber für die Qualität des Tons wäre es jetzt, glaube ich, gut, wenn wir das ohne Bild weitermachen, wenn es für dich okay ist, Sophia.
Total, ja.
Okay. Ich finde das super, dass du das so aus dieser Bubble der Menschen mit Behinderung rausholst. Das versuche ich auch immer in meinen Vorträgen, weil das ja einfach uns allen hilft und ganz nebenbei auch mehr Zielgruppen ermöglicht für Firmen, die jetzt ihre Website barrierefrei umsetzen wollen. Hast du da so ein bisschen Erfahrungen jetzt durch deine Agentur vielleicht auch über die häufigsten Fehler oder typische Barrieren, die euch da ganz oft begegnen?
Ja, ganz klassisch ist, dass die Kontraste nicht hinhauen, weil man es ganz besonders schick machen wollte. Und was aber noch viel, viel auffälliger ist, ist, dass ganz viele Internetseiten unglaublich voll sind, weil sie versuchen, möglichst viel nach außen zu bringen, um möglichst wahrnehmbar wahrscheinlich zu sein. Und das überfordert aber total. Genau, und dass Informationen erstens durch die Fülle und zweitens aber auch durch die Struktur schwer zu finden sind. Also wenn ich eine bestimmte Information suche, ist es manchmal sehr, dauert es sehr lange, bis ich auch wirklich zu der Information gekommen bin.
Meinst du damit auch Texte?
Ich meine damit auf jeden Fall auch Texte und aber auch den Aufbau der Seite, ne? Also habe ich gleich die Wahlmöglichkeit zwischen 10 verschiedenen Dingen, auf die ich irgendwie nochmal raufklicken will, oder bewegt sich da vielleicht sogar etwas, was ich nicht anhalten kann? Oder sind die Texte auch einfach wahnsinnig lang, ohne Absätze, ohne Pause? Sind dort vor allen Dingen ganz viele Texte, die mir etwas beschreiben in einer sehr hochtrabenden Sprache, oder kann ich in 2 Sätzen begreifen und erfahren, worum es eigentlich im Grunde geht? Das wäre sozusagen das Optimum und das wird aber selten eingehalten.
Das ist ein cooles Stichwort, weil unsere anfangs erwähnte gemeinsame Bekannte, die Inga Schiffler heißt sie, die spricht genau zu dem Thema leichte Sprache und einfache Sprache demnächst auch hier im Nerdcafé-Podcast.
Mhm. Ja.
Und was ist eure Idee? Woran liegt es an der mangelnden Erfahrung der Firmen oder ist es eine Ignoranz? Was glaubst du, woran liegt es?
Ich glaube, dass es vor allen Dingen eine mangelnde Erfahrung ist und eine mangelnde Rückmeldung. Also, dass man sich zwar darüber informiert hat, was so empfohlen wird und dass viele empfohlen haben, eben herauszustechen aus der Masse. Und das führt aber natürlich, wenn alle auf einmal alles können, dazu, dass halt alle unglaublich viel erzählen. Und in diesem, erzählen alle immer mehr, haben wir irgendwann vergessen, nochmal Rücksprache zu halten mit unseren potenziellen KundInnen, ob das jetzt eigentlich noch passt oder nicht, ob die eigentlich noch durchblicken zwischen dem Angebot, das wir haben. Ich glaube, dass wir eigentlich nur nochmal mit unserer Kundschaft sprechen müssten oder potenziellen Kundschaft und da eben auch einer diversen Kundschaft, ja.
Ja, ich habe da eine ganz witzige oder traurige, je nach Blickwinkel, Story. Und zwar habe ich früher für ein Magazin, das hieß Lead Digital, das gibt es leider nicht mehr, ganz viele Fachartikel geschrieben über Backups zum Beispiel, über Hosting und Websicherheit, alle so Themen, die halt sich mit meinem Kerngebiet beschäftigen. Und ich habe dann öfter das Feedback bekommen, ja, das war ganz okay, aber ich soll doch nächstes Mal mehr fachlicher schreiben, mehr Fachwörter auch verwenden und so weiter. Mhm. Und ich fand das immer so komisch, weil die Menschen, die das lesen, das war jetzt auch kein super Nerd-Fachmagazin, sondern eher so ein allgemeingültiges, sage ich mal. Die Menschen, die das lesen, die sind ja noch gar nicht vom Fach. Mhm. Das ist doch deswegen viel besser, dachte ich oder denke ich auch immer noch, wenn ich die Texte so schreibe, dass sie meine Mutter verstehen würde oder jeder, der auch gar nicht in dem Thema drin ist. Mhm. Und das ist auch mein Ansatz mit meinen Kundinnen, dass ich denen das so leicht wie möglich erkläre, weil dann können sie es lernen. Mhm. Wie siehst du das doch besser, oder?
Ja, absolut. Zumal es genügend Studien sozusagen aus der Pädagogik gibt, dass wir dann etwas lernen, wenn wir ein Grundgerüst dazu haben. Also und das ist total spannend, weil unsere Bildung gar nicht so funktioniert und auch Nachrichten gar nicht so funktionieren. Die funktionieren beide total andersrum, nämlich dass wir immer erstmal mit was Besonderem starten und wir dann sozusagen erstmal nachbauen, wie wir es eigentlich verankern können in unserem Kopf. Also ich formuliere es nochmal so, dass es vielleicht verständlicher wird. Wenn ich weiß, was Birnen sind und ich dann in einer nächsten Information erfahre, dass Birnen Obst sind und Obst oder zu Obst auch Äpfel gehören, dann kann ich mit Äpfeln viel schneller was anfangen. Wenn ich aber bisher nur Birnen kenne und mir dann was von Äpfeln erzählt wird, aber dann erst erzählt wird, dass beides halt Obst ist, dann kann es sein, dass ich das nicht zusammenkriege, weil diese neue Information, an der ich möglicherweise total hängen bleibe, weil ich sie nicht gleich verarbeiten kann, stört mich dann dabei, die Gemeinschaft oder die Gemeinsamkeit festzustellen oder eben darüber zu verankern. Und das ist super spannend. Und was sozusagen mein spannender Moment ist, ist gerade bei digitaler Barrierefreiheit, dass digitale Barrierefreiheit davon ausgeht, dass alle AnwenderInnen, für die wir jetzt irgendwie barrierefreie Einstellungen in den Browsern und so vornehmen oder auf den Seiten vornehmen, dass die technisch total gut unterwegs sind. Und ich habe in meiner Agentur zwei blinde Kolleginnen und eine von beiden nutzt Screenreader und die andere sagt, nee, das überfordert mich total, ich nutze das nicht. Und das ist total spannend, also weil nur weil ich eine Behinderung habe, heißt es nicht, dass ich ein technischer Profi bin. So. Und dann muss man halt Barrierefreiheit im digitalen Bereich auch nochmal anders denken. Dann ist auf einmal zum Beispiel so ein Overlay, wo ich den Kontrast umstellen kann oder wo ich auch einfach ganz kurz erklärt bekomme, wie ich mit meiner Tastatur vielleicht auch den Text auf einer Internetseite vergrößert bekomme, eine Barrierefreiheit, auch wenn es im WCAG in den Regeln zur barrierefreien Digitalität nicht vorkommt.
Ja,
Ja, ich habe jetzt schon sehr weit ausgeholt.
Das Spannende eben bei deiner Agentur.
Entschuldige.
Ja. Nee, ist doch völlig fein. Wir haben ja die Zeit. Nee, alles gut, bitte. Auch gerne weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass ich das gerade das Spannende an deiner Agentur finde, über die wir auch gleich nochmal sprechen, dass das eben dann live und am echten Bedarf entlang geht und nicht mit diese, wie diese Audits und Tests und so, die ja doch sehr technisch und sehr strukturiert sind und am Ende vielleicht an der an dem eigentlichen Sinn ja dann doch vorbei operieren. Deswegen lass uns gerne vielleicht leichter einsteigen, wie ihr das denn macht. Du hast es zwar, ich habe es live erlebt auf der Republika, habt ihr meine Seite netterweise auch mal durchgetestet, was ich wirklich cool fand und aufschlussreich. Erzähl aber gerne mal, wie ihr das macht, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, hey, liebe Sophia, ich möchte bitte einmal einen Test haben, wie wird es dann weitergehen bei euch?
Mhm. Genau, das funktioniert so, wie du es gerade schon sagst, ne? Die Anfrage kommt auf LinkedIn, manchmal auch auf Instagram, manchmal auch über E-Mail zu uns, aktuell sehr auch über so persönliche Weiterempfehlungen, genau, weil man auf der Suche ist und jemand von uns gehört hat. Und dann machen wir einen Termin aus und bieten sozusagen an, dass wir entweder so prüfen, dass unser Gegenüber mit dabei sein kann, weil wir das meiste, was wir prüfen, auch online prüfen. Also Gebäude könnten wir jetzt halt schlecht online prüfen, deswegen sage ich das meiste. Aber gerade Websites, Texte, Bilder lassen sich unglaublich gut eben auch online prüfen. Und dann würden wir sozusagen den Bildschirm teilen und dann kann eine andere Person eben uns dabei zuhören, wie wir eben durchgehen, ne? Die Seite zusammen aufrufen, entweder mit einem geteilten Bildschirm oder alle gucken sich die Seite bei sich zu Hause selber an, auf dem eigenen Endgerät. Genau, da schauen wir auch immer, was sozusagen nötig ist. Meistens teilen wir einen Bildschirm, damit wir sicher gehen können, dass wir alle das Gleiche sehen oder gerade an der gleichen Stelle sind. Und wenn es dann aber dazu kommt, dass man nochmal was Explizites testen muss, dann rufen wir die Seite halt nochmal selber auf und testen dann eben nochmal. Dann testet die Kollegin eben mit einem Screenreader zum Beispiel, ob da alles vorgelesen wird. Oder wir testen dann nochmal, ob das mit der Tab-Navigation funktioniert, also der Navigation über die Tastatur ohne Maus und so weiter. Mhm. Genau, und die Person kann aber auch sagen, nee, ich schaffe das zeitlich nicht, hier mit dabei zu sein. Und dann testen wir das sozusagen ohne dass uns jemand zuguckt und schreiben dann aber sozusagen während der Prüfung und danach noch ein Prüfprotokoll, wo wir sozusagen wie so eine Art User Journey durchgehen und sagen, okay, hier haben wir uns nicht zurechtgefunden, falls wir das Gefühl haben, es ist nicht ganz verständlich, welche Stelle wir meinen, machen wir das mit einem Screenshot irgendwie klar und markieren das dann, genau, sodass man möglichst nachvollziehbar und objektiv eben dann auch sehen kann, wo sind wir denn jetzt eigentlich hängen geblieben. Genau. Und das Besondere ist eben, dass es verschiedene Menschen sind, die eben verschiedene Beeinträchtigungen auch haben. Also wir als Team haben alle verschiedene Behinderungseigenschaften und haben damit einfach ganz verschiedene Barrieren. Und das Spannende ist, wir haben eben nicht nur Barrieren aufgrund von Behinderungen, sondern weil wir auch einfach unterschiedliche Menschen sind. Und das, finde ich, ist immer wieder ein total schöner Moment, weil uns das so ein bisschen gleich macht, uns das so ein bisschen normalisiert, dass wir ja auch einfach als Mensch, weil wir unterschiedliche Wahrnehmungsgewohnheiten haben, auch darüber einfach nochmal rückmelden können, ist das jetzt eigentlich cool oder nicht? Mhm. Genau, ja.
Moin aus dem Schnitt und eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutzt doch gern jetzt die Chance und lass mir ein Abo da. Und wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter. Denn dann haben noch mehr Menschen die Chance, WordPress zu verstehen. Apropos verstehen. Diese Episode wird unterstützt von der Gehirngerecht Digital GmbH. Bei gehirngerecht.digital bekommst du ebenfalls viel Wissen und viele Tipps, wie du deine eigenen Inhalte und deine WordPress-Seite barrierefrei gestalten kannst. So bist du für das kommende Gesetz Mitte 2025 bestens vorbereitet. Jetzt aber genug geschnackt. Weiter mit der Episode. Und du hast ja vorhin gesagt, du möchtest auch gerne ein bisschen aus der Digitalität rausgehen heute. Das heißt, ihr testet auch jetzt zum Beispiel Gebäude.
Genau, ne? Oder eben auch Texte von Broschüren oder Bilder von Broschüren. Wir sind gerade jetzt Ende des vorigen Jahres waren wir viel unterwegs in Workshops, wo wir sozusagen auch über Veranstaltungen gesprochen haben, um sozusagen auch mit den Unternehmen gemeinsam Veranstaltungen zu planen, die jetzt halt 2025 dann stattfinden und haben sozusagen ein gemeinsames barrierefreies Konzept dafür erstellt. Ne, das ist nochmal ganz was anderes und hat natürlich auch immer ein bisschen Digitalisierung mit dabei, weil Werbung, Kommunikation ja einfach auch digital läuft, aber es hat eben auch ganz viel Analoges. Ne? Wie ist der Ort? Wie sind dann irgendwie die Printprodukte dazu? Gibt es ein Leitsystem? Gibt es eine Toilette, die barrierefrei ist oder genau begehbar ist und solche Sachen? Ja.
Ganz lustig, dass man jetzt barrierefrei um die Ecke denken musste. Wir können jetzt ja sagen, wir zeichnen 2024 auf im Ende des Jahres und der Podcast erscheint aber erst 2025. Mhm. Und das ist ganz lustig, dass du das jetzt mitgedacht hast. Danke dafür.
Naja.
Ich wollte trotzdem spoilern.
Ja, vielen Dank. Okay.
Und wie lange dauert es ungefähr bei euch, wenn ich jetzt sage, ich habe, also meine Seite zum Beispiel, ne, die ist jetzt überschaubar von der Dimension her und ich sage, ich will die jetzt bitte zügig getestet haben. Habt ihr da so zeitliche, Aussichten, wie lange ich ungefähr brauche dafür oder ihr?
Dafür ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir uns erst jetzt Anfang des Jahres 2024 gegründet haben. Das heißt, wenn jetzt der Podcast erscheint, sind wir so ein Jahr dabei und erst gegen Ende des Jahres waren die Bücher sozusagen mit Anfragen auch wirklich voll. Im Laufe des Jahres oder über das Jahr hatten wir teilweise auch sehr trockene Momente, wo wir auch wirklich gucken mussten, wo wir Aufträge herbekommen. Und wenn wir jetzt Anfang des Jahres 2025 irgendwie draufschauen, dann sind da zwar schon erste Termine drin, aber wir hätten da trotzdem auch schnelle Kapazitäten. Und was sozusagen das Schöne ist, ist, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, also meine KollegInnen, dass die sozusagen in Anstellungsverhältnissen sind, die noch sich weiterentwickeln müssen. Also es gibt zwei Festangestellte, es gibt auch eine Person im Minijob, die aber aktuell noch eine Weiterbildung nebenher macht. Und es gibt sozusagen noch drei andere Personen, die jetzt in einen Minijob kommen sollen, wo wir noch gucken müssen, okay, gehen sie aber trotzdem noch weiter in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder haben sie vielleicht doch auch Lust, sich doch fest anstellen zu lassen? Also da gibt es einfach so systemisch noch ganz große Fragen auf dem Arbeitsmarkt zu klären. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir durch diese faire Bezahlung und dadurch, dass wir das sozusagen einfach, dass es, auch wenn sie im Minijob neben der Werkstatt bei mir beschäftigt sind, dass wir da einfach zeitliche Kapazitäten haben, die kaum andere Prüfgruppen oder Fokusgruppen eben abbilden können und wir dadurch eben sehr schnell auch prüfen können. Um jetzt aber sozusagen ganz konkret deine Frage nochmal zu beantworten, wir haben Kapazitäten und wir können, ich sag mal, so eine 10-seitige Website, um sozusagen erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn es vor allen Dingen um Zugänglichkeit geht und nicht explizit um technische Daten, können wir in 5 Stunden auch durchprüfen. Und dann sind wir da, wenn es passt, auch in 2 Tagen durch.
Ah, krass, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Ist ja super.
Genau, aber eben mit der Info und sozusagen, ne, dass du sozusagen ja dann auch nicht so eine BETV-Checkliste irgendwie bekommst, ne, wo irgendwie vielleicht auch so technische Sachen mit dabei stehen, sondern es geht da vor allen Dingen um Zugänglichkeit, also um das, was wir als Menschen mit verschiedenen Zugängen, also aufgrund von Behinderungen eben haben, dir rückmelden können. Genau, wir arbeiten schon auch nochmal an den technischen Varianten und gucken, was ist denn da uns wichtig, auch mit aufzunehmen. Also wir machen auch einen Kontrastcheck und wir gucken, wie gesagt, auch nach der Tab-Navigation und wo uns Links hinführen oder wie die ob Alttexte verfügbar sind. Ne? Aber das wäre jetzt auch so erstmal so eine grobe Schätzung. Also ja, Internetseiten sind ja unfassbar unterschiedlich. Genau.
Deswegen, ja, klar. Ja, so als Range.
Mhm. Und das und da natürlich jetzt auch, das würde ich gerne noch Tipp. Kurz. Ja, ich würde nur kurz noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Dass es natürlich auch immer spannend ist, worauf sollen wir denn gucken? Weil wenn du sagst, wir sollen jetzt deine Internetseite checken, als wir jetzt bei der Republika deine Internetseite angeguckt haben, hatten wir sozusagen gesagt, okay, wir haben ein Zeitfenster von 20 Minuten und da hast du uns drei Sachen gezeigt, die wir mal checken sollen und die haben wir gecheckt. Da haben wir uns aber noch nicht die Texte deiner Website angeguckt, da haben wir noch nicht bei jedem Bild geguckt, ob da ein Alternativtext dabei ist und so. Und bei Texten würden ja ganz viele auch schon mal durchfallen, entweder weil sie gar nicht in einfacher Sprache verfügbar sind oder auch gar nicht erst in leichter Sprache verfügbar sind. Und dann vielleicht aber auch von der Struktur her gar nicht barrierefrei sind. Also wir würden wahrscheinlich bei vielen auch einfach aufgrund der textlichen Angaben auf der Seite sagen, huh, ha, genau. Und wenn er das aber nicht prüfen wollte, dann sind wir natürlich wesentlich schneller.
Okay, total verständlich natürlich, wie tief man reingeht und eher, weil es eher so als ungefähre Rahmen mal gedacht.
Ja, genau.
Und hast du jetzt noch einen Tipp, wenn jetzt die HörerInnen sagen, ach, ich möchte jetzt mal gerne, ich finde, jetzt ist es ein wichtiges Thema, ich möchte jetzt gerne die eigene Webseite, möchte da mal ran und da mal starten. Wie kann ich denn damit anfangen? Was wäre denn so ein erster guter Schritt, um die eigenen, vielleicht auch für Social Media ist es ja ähnlich, Inhalte mal barrierefrei oder barrierearm umzusetzen.
Eine gute Frage nach einer eierlegenden Wollmilchsau auch, ne? weil wo fängt Barrierefreiheit an und wo hört sie auf? Aber ein paar Grundsätze, auf die wir auch immer wieder stoßen. Schaut, dass wenn ihr gerade bei Social Media Posts macht und ihr sozusagen auf das Bild einen Text packt, dass das einen Hintergrund hat, der möglichst nicht durchsichtig ist, sondern der dann zum Beispiel ein schwarzer Hintergrund mit einer weißen Schrift oder ein weißer Hintergrund mit einer schwarzen Schrift ist, sodass ich auf dem Bild ganz klar den Text auch erkennen kann. Dass er möglichst schnörkellos ist, man sagt auch serifenfrei ist oder serifenlos ist, dass er groß genug oder auch dick genug ist. Ein Bild profitiert, um es gut wahrnehmen zu können und um möglichst viel, was auf dem Bild auch dargestellt wird, erkennen zu können, profitiert es immer davon, wenn es möglichst einfach ist. Also wenn ihr mit dem Bild einen Inhalt transportieren wollt und ihr sagt, okay, unsere Leute sollen das Bild sehen und sofort wissen, worum es geht, dann können da nicht 5 Dinge drauf sein, sondern dann dürfen da nur 2 Dinge drauf sein. Also sozusagen auch immer zu schauen, passt denn das Bild eigentlich wirklich zum Kontext? Und ist es vielleicht auch okay, lieber ein absolut schickes Bild vielleicht wegzulassen, wenn es ein Bild gibt, was einfach viel klarer in der Bildsprache ist? Genau, Texte eher kürzer. Also das ist immer wieder so ein Moment, je kürzer ich mich fasse, desto besser verständlich ist es. Weil ich kann in einer kurzen Zeit erfassen, worum es geht. Ich habe nicht den Druck und sehe als Nutzerin nicht, ich muss jetzt 5 Seiten lesen, bevor ich weiß, worum es geht, sondern ich habe das in 5 Sätzen vorne schon mal zusammengefasst. Ich habe vor allen Dingen Absätze zwischen den wichtigen Informationen, sodass ich weiß, wenn ich in den Absatz gucke, dann erfahre ich, wo die Veranstaltung ist. Wenn ich in den Absatz gucke, dann erfahre ich, wann die Veranstaltung ist. In dem Absatz erfahre ich, worum es in der Veranstaltung eigentlich geht. Und bei Websites würde ich auch ganz klar sagen, unbedingt auf die Kontraste schauen. Was ich super spannend finde und was auch viele aus der Community selber nicht wissen, also aus sozusagen von Menschen, die sich um Barrierefreiheit bemühen, ist, dass blinde Personen nicht automatisch blind sind. Also es gibt sozusagen auch da verschiedene Varianten. Also es gibt ein Schwarzblindsein, das habe ich mir von meinen Kolleginnen erklären lassen. Und schwarzblind würde sozusagen bedeuten, dass ich wirklich nicht sehen kann, also auch keinen Lichteindruck mehr habe. Und meine beiden Kolleginnen, die gesetzlich blind sind, haben eben noch eine Restsehkraft von 2-3%, und das schwankt. Und damit können sie aber sozusagen noch Licht unterscheiden und damit können sie auch mit einer wirklich sehr großen Vergrößerung aber trotzdem auch noch Texte lesen. Und wenn wir aber Texte lesen, dann sind sie aufgrund dieser Beeinträchtigung am Auge unglaublich blendempfindlich. Das heißt, wenn wir auf helle Webseiten gucken mit einem schwarzen Text, entspricht es zwar dem, was so gängig ist und Standard ist, aber das ist immer unangenehm für meine Kolleginnen, sich das sozusagen anzugucken, weil das unglaublich anstrengend ist für die Augen. Genau. Also hier einfach mal zu schauen.
Ja, spannend, wieder auch nochmal die...
Ja?
Nee, sag du.
Genau, also hier einfach auch gerne zu schauen, gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit, auf meiner Webseite einen Kontrastumtausch anzubieten. Und ja, ich weiß, ich gebe mich hier auf ein sehr gefährliches Gebiet, weil man sagt, Overlays sollten nicht das Versprechen dafür sein, dass eine Website barrierefrei wird. Ich weiß aber, ich hole noch mal den Punkt von vorhin zurück, nämlich nicht alle Menschen mit einer Beeinträchtigung oder die vielleicht auch einen dunkleren Bildschirm angenehmer finden, sind so technisch affin, dass sie eben in den Browser-Einstellungen oder den Laptop- oder Computer- oder Handy-Einstellungen einstellen können, dass die Farben umgetauscht werden, dass der Kontrast umgetauscht wird. Deswegen schafft es einfach ein großes Maß an Barrierefreiheit, diesen extra Button eben doch nochmal auf die Website zu packen.
Okay, verstehe ich. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass wichtig, ich das spannend finde, wie groß die Vielfalt ist.
Ja, voll. Absolut. Genau. Und ich würde aber trotzdem noch gerne ergänzen, ne? Also so ein Button, der macht eine Website nicht barrierefrei. Also ich bin auch voll bei anderen Programmierern, also bei der Meinung von anderen Programmierenden, die sagen, Overlays machen eine Website nicht barrierefrei. Und das stimmt auch, ne? Eine Website muss immer im Grunde barrierefrei sein. Und trotzdem merke ich ja einfach mit meinem Team, dass so ein, zwei Buttons auf der Seite einfach total hilfreich sind. Eben wegen mangelnder technischer Affinität.
Mhm.
Hat es uns jetzt rausgeschmissen?
Nee, wir sind noch da.
Okay, cool. Weil hier stand, ich muss gerade feststellen, hier stand gerade, dass ich nochmal versucht werde zu verbinden. Und jetzt war ich kurz unsicher. Aber gut, schön. Ich hatte, glaube ich,
schon alles gesagt. Ja, wir haben, ich glaube, das hatten wir auch vorhin, deswegen haben wir vorhin ja die Kameras ausgemacht, weil die Leitung gerade leider so ein bisschen eine, naja, es ist Freitag, ja, vielleicht. dann lass uns noch mal kurz in die Zukunft schauen, weil ja nächstes Jahr, also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, dieses Jahr, Mitte des Jahres 2025, das Gesetz quasi rauskommt oder scharf geschaltet wird und jetzt so langsam auch die immer mehr Firmen aufmerksam werden und dann doch mal ran wollen. Wie ist denn deine Zukunftsprognose? Wird Ende 2025 viel passiert sein oder glaubst du, das ist noch ein schleppender Prozess, der noch eine ganze Weile dauert?
Ja, was macht das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mit uns? Das ist eine richtig gute Frage, weil meine Wahrnehmung aus der Blase heraus wäre, dass wirklich viele Leute eben genau darauf hinweisen und das auch sehr konsequent machen und immer wieder auch sagen, Leute, hier kommt so ein Gesetz, macht es doch jetzt. Wenn ihr es jetzt schon macht, bevor das Gesetz dann in Kraft getreten ist, könnt ihr damit auch noch sozusagen über einen, also könnt ihr sozusagen euer Profil damit schärfen, weil es interessiert euch halt jetzt schon und nicht erst, wenn es Pflicht ist. Das heißt, ihr könnt halt auch einfach noch total cool sein, wenn ihr halt jetzt schon Barrierefreiheit umsetzt. Genau, und ich glaube aber, dass dieser gesellschaftliche Wandel noch gar nicht so weit ist. Also was ich feststelle, ist, dass unsere Gesellschaft, egal wo du bist, was mit Barrierefreiheit anfangen kann. Aber die meisten denken an eine Rampe. Okay, wir sind jetzt also so weit, dass wir bei Barrierefreiheit an Rampen denken. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir bei Barrierefreiheit an unsere eigene Barrierefreiheit denken. Dass wir auch auf die Idee kommen, dass wir auch Barrieren entgegengesetzt sind, wenn wir keine körperliche Beeinträchtigung haben. Dass wir einer Barriere ausgesetzt sind, wenn wir Englisch nicht verstehen, weil wir es in der Schule nicht gelernt haben. Oder dass wir eben nicht jedes Endgerät mit einem Fingerschnips bedienen können, weil wir einfach analog aufgewachsen sind, dass wir vielleicht auf Barrieren stoßen, wenn wir versuchen, in dieser übervollen Informationsflut eine Information suchen. Ne? Ich denke da irgendwie an junge SchülerInnen. Also wenn ich früher was gegoogelt habe, dann gab es einen Wikipedia-Eintrag und noch eine zweite Seite. Und das war die Masse an Informationen, die auf mich eingeflutet ist. Das ist ja jetzt was ganz anderes. Ne? Wenn ich jetzt was für einen Vortrag in der Schule suche, dann werden mir irgendwie 25.000 Seiten angezeigt. Und dann muss ich jetzt aber auch rausfinden, was ist denn davon jetzt relevant? Ne? Wir müssen uns jetzt gegen Fake News irgendwie wehren. Das sind alles Dinge, die Barrieren schaffen und für die wir, glaube ich, noch gar nicht sensibel sind, ne? Weil wir immer der Meinung sind, ach na ja, ich sehe ja noch alles, ich höre ja noch alles, ich kann ja nur mit meinen Füßen laufen, also bin ich nicht behindert. Aber wir stoßen ja trotzdem auf Barrieren. Was, glaube ich, wichtig ist, ist der Moment, dass wir als Mehrheitsgesellschaft, die sozusagen diese Sensibilität noch nicht hat, Lösungen für diese Barrieren finden, ne? Weil wir sagen, okay, ich habe entweder das Geld, darüber hinwegzukommen, oder ich habe Freunde, die mir darüber hinweghelfen können, oder ich eigne mir das Wissen eben selber an, weil ich die zeitlichen, finanziellen oder auch intellektuellen Kapazitäten dafür habe. Aber andere schließen genau diese Barrieren dann eben aus. Genau, und da müssen wir, glaube ich, irgendwie nochmal schauen, weil nur weil wir über diese Barrieren drüber hinwegkommen, ist es ja trotzdem umständlicher für uns. Also ich muss immer an deinen Vortrag auf der Republika denken, wo eine deiner Übersetzungen für Barrierefreiheit war, dass ein Android oder dass ein Handy eben mit einer Hand bedienbar sein muss. Klar, für Personen, die möglicherweise nur eine Hand haben, oder aber auch für Leute, die einfach in der anderen Hand ein Kind haben, also ein Kind festhalten oder vom Einkauf kommen und dort irgendwie das große Sixpack Wasser tragen oder die, ich weiß nicht, vielleicht auch gerade ein Geburtstagsgeschenk tragen und aber auf dem Handy nochmal kurz gucken wollen, wie sie jetzt eigentlich zur Wohnung der Freundin kommen oder so. Ne? Also klar, das schließt mich dann in dem Moment nicht aus, aber es ist doch so viel angenehmer, wenn ich dann trotzdem mit einer Hand dieses Handy bedienen kann. Und ich frage mich immer, warum muss ich nur, weil ich keine Behinderung habe, eigentlich das so schwer haben?
Ja. Das stimmt, und das bringt uns wieder so ein bisschen zum Anfang, dass die Barrierefreiheit ja am Ende allen hilft. Und da können wir auch, glaube ich, noch eine neue Episode dazu aufnehmen. Das ist ja ein Riesenthema. Jetzt sind wir aber schon für heute am Ende, also fast am Ende. Ich habe gleich noch eine Abschlussfrage. Ich wollte aber erstmal vielen, vielen Dank sagen für die Einblicke, für deine Einschätzungen und Erfahrungen mit digitaler und allgemeiner Barrierefreiheit. In die Agentur, wie ihr da arbeitet, fand ich einfach super spannend. Ich denke, dass wir weiterhin auch in Kontakt bleiben werden. Natürlich posten wir die ganzen Links in die Shownotes. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte da gerne mal die eigene Seite prüfen lassen, wird ja einfach auch nächstes Jahr und dann immer wichtiger in Zukunft sein. Die Abschlussfrage, stell dir vor, du kannst 24 Stunden bei google.de, da gibt es ja unter diesem Suchschlitz immer manchmal steht da eine Werbung von Google, irgendwie Android-Geräte sind jetzt neu da oder frohe Weihnachten oder irgendwie sowas. Und jetzt stell dir vor, du könntest bei google.de diesen einen Satz, der unter dem Suchschlitz manchmal steht, könntest da was hinschreiben. Was würdest du da hinschreiben? Darf aber keine Eigenwerbung sein.
Oh Gott, das ist ja eine super krasse Frage. Und ich bin ein absoluter Bauchmensch.
Ja, na klar.
Ich würde einfach hinschreiben, schön, dass du da bist. Weil ich finde, das hören wir einfach viel zu selten. Ja, also irgendwie einfach, es ist so cool, dass Menschen auf dieser Welt sind und dass wir so vielfältig sind und so alle so unterschiedlich sind und dass wir auch so unterschiedlich sein dürfen. Und deswegen würde ich einfach gerne jedem mal sagen, schön, dass du da bist. Ja, das finde ich, glaube ich, richtig gut.
Richtig schöner Satz. Richtig schöner Satz. Danke dafür. Richtig schönes Schlusswort. Danke dir. Danke den Zuhörenden. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.